Schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ich habe ganz liebe Grüße mitgebracht aus Neuwied. Da waren wir, Silke und ich, letzten Sonntag, beziehungsweise seit Donnerstag bis Sonntag. Und dort haben sich ja so circa 15 Ländervertreter oder auch Pastoren getroffen, um miteinander Austausch zu haben und vielleicht das eine oder andere an Beziehungen oder auch Kontakte oder auch verschiedene Dienste auszutauschen. Und so ist es ja schön, wenn man in so einer Gruppe ist für ein paar Tage, aber es ist manchmal dann auch etwas ermüdend, wenn der Tag in der Früh schon um 6:30 beginnt und abends um 12 Uhr endet. Dann denkt man, naja, es war schön, hat mich gefreut, aber nach 3-4 Tagen schön, wenn man ein warmes Bett im eigenen Bett wieder liegt. Ja, ich habe an euch gedacht letzten Sonntag, und zwar habe ich schon am Samstag den Text gelesen, den ihr letzten Sonntag durch den Wolfgang Oetzlinger ausgelegt bekommen habt. Und mich hat dieser Vers, der Übergang, ich weiß nicht, wer von euch oder es vor Augen hat, dass der Jakobusbrief eigentlich ja ein Brief ist, der durchgehend läuft. Wir in der modernen Welt oder zu sagen, haben dies in Kapitel eingeteilt und in Verse, und somit ist der etwas strukturierter und vielleicht auch etwas auseinandergerissen. Und so behandeln wir manche Texte einfach abschnittsweise in Kapitel 4 oder in Kapitel 3, aber die Übergänge, die sind damals vom Verfasser oder vom Schreiber nicht in der Form gewünscht gewesen, wie wir es heute haben. Und so habe ich letzte Woche am Samstag den Text gelesen und es hat mich förmlich getroffen. Und so heißt es hier in Kapitel 3, Vers 18, für die, die Frieden stiften, seht Gott die Frucht, die man dann ernten kann, Gerechtigkeit. Jakobus endet, Kapitel 3, wenn wir es so nehmen wollen, mit diesem Vers oder diesen Satz besser gesagt. Frieden stiften, das ist das, wozu wir aufgerufen sind. Und dann kommt der Gedanke, die Nähe Gottes zu suchen. Und somit habe ich auch die Predigt überschrieben, die Nähe Gottes zu suchen. Und er fängt an mit einer Frage: Was verursacht Kriege und Streitigkeiten unter euch? Was ist es, dass es sowas überhaupt gibt? Den Satz davor sagt er, ihr sollt Friedensstifter sein. Ihr sollt diejenige sein, die die Gerechtigkeit empfangen, weil ihr Frieden gestiftet habt, weil ihr einfach das Beste, das Wohlwollende, ja das Gute gesucht habt in dem Nächsten und alles dazu getan habt, was zum Frieden führt. Und dann, was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Konflikte und Streitigkeiten zwischen Gläubigen sind immer schädlich. Jakobus erklärt, dass diese Auseinandersetzung oder diese bösen Begierden in unserem Inneren, aus unserem Inneren im Grunde genommen entspringt. Wir wollen mehr. Wir wollen mehr Besitz, wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr Status, mehr Anerkennung. Ja, wir wollen mehr im Mittelpunkt stehen. Und die Gier und diese Lust, die in uns ist, die treibt uns förmlich, dass wir rücksichtslos werden. Dass wir gar nicht drüber nachdenken oder sagen, jetzt erst recht. Und es ist mir egal, was der andere denkt, ich werde draufhauen. Hauptsache, ich bekomme das, was mir zusteht. Wer von euch noch weiß, in Kapitel 3, da ging es um die Zunge. am Anfang des Kapitels. Und die Zunge im Zaum halten. Und den Gedanke, den ich davor erwähnt hatte, war: Gebt Acht auf eure Gedanken, denn sie beeinflussen dein Leben. Out of Sprüche 4, Vers 23, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, die Gläubigen oder Jakobus geht davon aus, dass das, was in der Tat umgesetzt wird, was zu Gier führt oder was zur Rücksichtslosigkeit führt, ist bereits schon länger in unseren Gedanken gewesen und wir haben Pläne geschmiedet und wir haben im Grunde genommen uns intensiv Gedanken gemacht, damit es ausgesprochen wird und dann aber auch danach getan wird oder gehandelt wird. Was ist es, das uns Menschen treibt? Jakobus sagt, es ist die Lust. Es ist die Gier in uns nach mehr. Und das treibt uns Menschen zum Handeln. Die Gedanken in uns Menschen werden zu Worte und wir sprechen es aus und es löst was aus. Was löst es aus? Hier im Text heißt es Streitigkeiten, Krieg, Überheblichkeit, Begierden, Kämpfe und so weiter und so fort. Und das zerstört. Das zerstört eine Beziehung, das zerstört eine Freundschaft, das zerstört eine Gemeinde, wenn es nur danach geht, Hauptsache ich. Hauptsache meine Wünsche, Hauptsache meine Pläne werden durchgesetzt, Hauptsache ich komme zu Geltung. Dann führt es zu Streitigkeiten. Und der Ursprung ist schon bereits in Gedanken gewesen und in Worte verfasst, indem man es ausgesprochen hat und dann in der Tat umgesetzt, indem man es lebt und oft einfach über Leichen geht. Dadurch entstehen Konflikte und enden in der Tat oder enden in Taten und dadurch entstehen Kämpfe. Wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, sollten wir uns Gott unterordnen, sagt Jakobus. Ihm um Befreiung von unseren selbstsüchtigen Wünschen bitten und darauf vertrauen, dass er uns geben wird, was wir wirklich brauchen. Das, was uns erfüllt. Das, was uns Frieden gibt, damit wir Friedensstifter, wie es in Kapitel 3, den 18. Vers heißt, sein können. Jakobus erwähnt einfach das häufige Problem dabei. Wir bitten oder gar nicht zu bitten oder um falsche Dinge zu bitten oder aus falschen Motiven zu bitten. Er spricht darüber, dass wir es gar nicht erhalten können, wenn wir aus Eigenmotiven Gott um Dinge bitten und selbstsüchtig. Wie sieht es bei uns aus? Sprichst du mit Gott? Wie oft sprichst du am Tag oder in der Woche oder im Monat mit Gott? Und wenn du es tust, was ist dein Gebet? Was ist dein Gebet? Ich habe mal eine Zeit lang mir dieses zur Gewohnheit gemacht, indem ich immer wieder im Nachhinein aufgeschrieben habe, was ich gerade gebetet hatte. Und darüber reflektiert, geht es in meinem Gebet nur um mich? Geht es nur im Gebet um meine Bedürfnisse oder damit ich zur Geltung komme oder bete ich, damit Gottes Wille geschieht, dass sein Reich gebaut wird, sein Reich komme? Geht es in meinem Gebet um andere? Jakobus sagt, wenn ihr aus falschen Motiven oder falscher Einstellung oder Begierde oder Lüste beten werdet, wird nichts passieren. Es ist schon eine erschreckende Tatsache, dass selbstsüchtige Menschen kaum zu beten verstehen. weil es im Grunde genommen alles nur um sie dreht. Erst wenn Gott im Mittelpunkt unseres Lebens kommt oder wird, werden wir anfangen, um seinen Willen zu bitten für unser Leben. Bittest du nur um das, was deine Wünsche befriedigt? Willst du nur Gottes Zustimmung zu dem, was du bereits zu tun beschlossen hast? Oder bist du offen für Gottes Flüstern in deinem Leben? Für Gottes Handeln? Für Gottes Wegweisung? Vor ein paar Jahren habe ich meinem Schwager gefragt, du, was hältst du davon, wenn ich das und das Auto kaufen würde? Und er sagte zu mir, nenn mir mal 5 Gründe, warum du das Auto haben willst. Und ich habe ihm 5 Gründe genannt. Unser altes Auto ist 12 Jahre alt, hat fast 300.000 drauf und. Und er sagte, na und? Ich sage, verstehst du das nicht? Das ist schon bald eine Schrottkiste. Und dann war er einen Augenblick ruhig. Und dann sagt er zu mir, Andreas, sind es deine Wünsche? Versuchst du etwas für dein eigenes Gewissen zu finden, um es zu beruhigen? Oder ist es notwendig? Ist es sinnvoll und ist es weise? Und dieses Beispiel hat mich die letzten Jahre immer wieder geprägt. Und immer wieder daran erinnert, suche ich meinen eigenen Weg und versuche Argumente zu finden und es vielleicht sogar noch sehr fromm zu verpacken, damit es auch fromm klingt, damit ich auch zu dem komme, was ich möchte. Oder ist es das, was dran ist, was notwendig ist, was Gott von uns möchte, was Gott sich von uns wünscht? Deine Gebete werden kraftvoller, wenn du deine Wünsche von Gott so verändern lässt, dass sie vollkommen mit seinem Willen für dein Leben übereinstimmen. Und da bin ich mir sicher, wenn du das bittest oder beten wirst, was Gott für dich vorhat, da wird dein Gebetsleben anders werden. Die Ursache des Konflikts ist die Lust, die Gier in uns. So heißt es in den ersten paar Verse. Und dann versucht Jakobus in Vers 4 oder 3 und 4 zu sagen, die Folgen des Konflikts. Es ist nicht falsch, sich ein angenehmes Leben zu wünschen. Gott gibt uns gute Dinge und möchte, dass wir sie auch genießen. Davon spricht er im ersten Kapitel, Vers 17. Aber eine Freundschaft mit der Welt bedeutet auch, eigenes Vergnügen auf Kosten anderer zu suchen oder unser Gehorsam gegenüber Gott dafür aufzugeben. Ein Vergnügen, das uns davon abhält, Gott zu gefallen, ist förmlich sündhaft. Freude, die wir aus der reichen Fülle Gottes Schöpfung haben oder erhalten, ist gut. Und warum benutzt Jakobus hier diesen Begriff in Vers 4, ihr Ehebrecher? Was möchte Jakobus damit sagen? Wir sind die Braut Christi. Das heißt, er spricht jetzt nicht in die Gemeinde die Ehebrecher oder Überscheidung an, sondern er spricht die ganze Gemeinde an und sagt, ihr seid untreu geworden. Dieser Gedanke wird im Alten Testament mit dem Volk Israel ganz oft wiederholt oder erwähnt, gerade in Hosea. Ihr als Volk Israel, ihr als Gemeinde seid untreu geworden und deshalb seid ihr als Braut Ehebrecher. Wenn wir das Vergnügen suchen? Wenn wir die Dinge dieser Welt nachlaufen, stolz sind und Stolz macht uns selbstbezogen und verleitet uns zur Annahme, wir hätten alles verdient, was wir sehen, was wir berühren oder uns vorstellen können. Und das weckt in einem eine Begierde nach viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Und es gibt nur ein Entweder-Oder. Eine Ehe mit Jesus oder, krass gesagt, mit dem Teufel. Davon spricht Jakobus. Ganz knallhart. Wer den Weg mit Gott einschlägt, wird seine Gnade erfahren, wird seinen Frieden erfahren. Aber wer den Weg mit dem Teufel einschlägt oder der Welt, er wird selbstsüchtig werden. Jakobus sagt, wir können von unseren selbstsüchtigen Wünschen frei werden, indem wir uns von Gott oder vor Gott demütigen lassen und anerkennen, dass alles, was wir wirklich brauchen, seine Anerkennung ist. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, sehen wir, dass die verführerischen Dinge dieser Welt nur ein billiger Ersatz für das sind, was Gott zu bieten hat. Kurz gefasst, wir stehen vor der Entscheidung. Und dann kommt er zum dritten oder zu einem anderen Ansatz und sagt, die Beilegung des Konflikts. Die menschliche Neigung zu Neid und Unzufriedenheit, darüber finden wir in Galater 5, die Verse 17 bis 21. Obwohl der Krieg zwischen Gott und dem Teufel noch andauert, brauchen wir nicht bis zu Ende zu warten, um zu wissen, wer Sieger ist. Gott hat Satan bereits besiegt, lesen wir in Offenbarung Kapitel 12. Und wenn Christus wiederkommt, wird der Teufel und alles, was er verkörpert, für immer vernichtet werden. Wir brauchen uns nicht einschüchtern lassen. Der Sieger ist auf unserer Seite. Denn wir dürfen wissen, er hat den Tod besiegt. Er hat die Macht. Er hat das letzte Wort. Mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir dem Teufel widerstehen, sodass er von uns fliehen muss. Jakobus ist ein ganz praktischer Brief. Ein Brief, wo wir wirklich eins zu eins Dinge umsetzen können. Wir brauchen nicht groß philosophieren oder drüber nachdenken oder meditieren. Was könnte er damit gemeint haben? Er sagt es knallhart. So kommt es einem manchmal vor. Er sagt es deutlich und sagt, tut es. Und in den Versen 7 bis 10, da ist die Wandlung von Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit. Und da gibt Jakobus im Grunde genommen 5 Schritte, wie wir uns Gott nähern können. Jakobus nennt 5 Möglichkeiten. Erstens, demütigt euch vor Gott. Ordne dich der Autorität und seinen Willen unter. Befehl dein Leben ihm an und seine Herrschaft an und sei bereit, ihm nachzufolgen, ohne Wenn und Aber. Das ist das Erste. Das Zweite, widersteht dem Teufel. Lass dich nicht von Satan verführen und versuchen. Drittens, wascht euch die Hände und reinigt eure Herzen oder führt ein reines Leben. Lass dich von der Sünde reinigen und ersetzt deine Neigung mit Gottes Sachen. Viertens, weint über das Böse, das ihr getan habt. Klagt und trauert darüber. Scheu dich nicht über tiefe empfundene Reue über das zu äußern, was falsch gelaufen ist in deinem Leben. Und dann der Punkt 5, beug dich vor dem Herrn und er wird dich aufrichten. Wenn wir es selber versuchen, werden wir fallen. Wird Stolz in uns wachsen? Sich vor dem Herrn zu beugen bedeutet anzuerkennen, dass unser Wert ausschließlich von Gott kommt. Demütig zu sein erfordert, dass wir uns auf seine Macht und Führung stützen und nicht eigene Wege gehen. Obwohl wir Gottes Gunst nicht verdienen oder verdienen können, möchte er uns aufrichten und er möchte uns, ja, unzähligen Wert schenken, eine Würde geben, die nicht von den Umständen abhängt. Wir könnten aus den Versen noch einiges mehr rausholen. Aber ich möchte weitergehen zu Punkt 3, die Verse 11 und 12. Da ist eine Warnung, nicht über andere zu richten. Und Jesus fasst das Gesetz in der Liebe zu Gott und zum Nächsten zusammen in Matthäus 22. Und Paulus sagt, dass tätige Nächstenliebe das Gesetz völlig erfüllt in Römer Kapitel 13. Und Jakobus geht sogar noch weiter. Er geht weiter und sagt, wenn du Böses über jemanden sagst, kritisierst du Gottes Gesetz. Wenn du Böses über jemanden sagst, kritisierst du Gottes Gesetz. Und als ich vor 10 Tagen diesen Text wieder gelesen habe und diesen Satz gelesen habe, musste ich erstmal tief Luft einatmen. Meint er das wirklich? Wenn ich nur schon was Schlechtes über jemand sage, kritisiere ich das ganze Gesetz Gottes. Ist das, was Jakobus hier meint? Und wenn das wahr ist, wie oft habe ich das allein im letzten Monat schon getan? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr nur Lob aussprecht allen gegenüber oder ob ihr manchmal Dinge sagt, die ihr anschließend bereut oder zumindest euch leid tut. Mir passiert es immer wieder mal, dass ich zu schnell was gesagt habe und anschließend denke ich, Mensch, hättest doch bloß deine Klappe gehalten. Wenn wir es versäumen zu lieben, brechen wir Gottes Gesetz. Jakobus fordert uns auf, überprüfe deine Einstellung und dein Verhalten anderen Menschen gegenüber. Ist es von Liebe geprägt? Von Nächstenliebe? Von Feindesliebe? Bauen andere dich auf oder ziehen sie dich runter? Ich war in meiner Jugendzeit mal in einem Freundeskreis für circa 1,5, 2 Jahre. Und wir haben uns 1 bis 2 Mal die Woche mit den Freunden getroffen, geratscht, alles Mögliche gemacht und dies und jenes unternommen. Und irgendwie ging ich immer wieder nach Hause und ich war leer. Ich fühlte mich einfach innerlich leer. Und ich fragte mich, was ist es? Die Leute in dem Kreis waren alles Christen. Sie gingen alle in die Gemeinde. Und wir verbrachten einen Abend und ich fühlte mich anschließend irgendwie leer, frustriert. Und ich fragte mich, was ist es? Ich bin doch mit Leuten aus der Gemeinde zusammen, ich bin doch mit Jugendlichen aus der Gemeinde zusammen, die sich engagieren hier und dort und alles Mögliche machen. Und dann fiel es mir irgendwann mal auf. Und ich kam zum Nachdenken oder ins Grübeln. In unseren Gesprächen an den Abenden ging es oft darum, wer was erreicht hat. Wer was hat. Was man sich noch alles anschaffen will, was man noch alles erreichen will. Und ich stellte fest, dass dort ganz viel geprahlt wurde. Stellte fest, dass man da ganz viel in dem Kreis oder in der Runde immer gezeigt hat, mit Worten beschrieben hat, was man schon alles und wie gut man ist und wie toll und das und jenes. Und ich stellte fest, dass in dem Kreis ganz viel Stolz, aber auch Neid vorhanden war. Und ich beschloss damals, einen Schritt zu tun. Und ich habe mich von dem Freundeskreis distanziert. Ich habe mir in der Gemeinde andere Freunde gesucht, wo man ermutigt wurde, wo man aufgebaut wurde, wo man im Grunde genommen nicht leer nach Hause ging. Bauen wir einander auf? Lieben wir einander? Trösten wir einander? Können wir diese Regeln befolgen, bevor du jemand kritisierst? Denke an Gottes Gesetz der Liebe und sage der Person etwas Gutes. 9 gute Dinge, 1 schlechtes. Und wenn es heißt, eine tolle Katze hast du daheim, wenn dir nichts mehr einfällt. Ich denke, da wird unsere Gemeinschaft, unsere Beziehungen anders werden. Wenn wir den anderen anfangen zu lieben und weniger zu kritisieren, da werden wir das, was wir in Liebe sagen, was vielleicht sogar Kritik heißt oder sein wird oder auch sein mag, wird anders ankommen. Andere etwas Positives sagen, aufbauen, ja, kritische Einstellungen heilen, wenn sie in Liebe gesagt werden. Dinge führen uns näher zueinander, wenn sie in Liebe gesagt werden. Freundschaften, Beziehungen werden uns zusammenschweißen, wenn sie in Liebe gesagt werden. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 5, da heißt es, seid nicht neidisch, noch überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und so weiter und so fort. Vielleicht können wir das üben, dass wir, bevor wir in den nächsten Wochen oder Monaten jemandem was Kritisches sagen, vielleicht mal ein paar gute Dinge vorher sagen. Und dann wird sich die Kritik oder wie wir es sagen, verändern. Jakobus kommt zu einem anderen Punkt. Und zwar in den Versen 13 bis 17. Da geht es um die Warnung vor übergroßer Selbstsicherheit. Passt auf, heißt es, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angebereien ist durch und durch schlecht. Bleibt da mal stehen. Es ist gut, Pläne sich zu machen, aber die Pläne werden uns enttäuschen, wenn wir Gott dabei ausklammern. Es hat keinen Sinn, Pläne zu machen, als würde Gott nicht existieren, denn die Zukunft liegt nicht in unsere Hände. Was würdest du gerne in 10 Jahren tun? Es ist schön zu träumen, aber ob das eintreffen wird, ist fraglich. Was du in einem Jahr machen willst oder morgen, weißt du das? Bist du dir ganz sicher, was du morgen machen wirst? Wie reagierst du, wenn Gott eingreift und deine Pläne ändert und plötzlich sagt, nein, es ist nicht dran? Planst du voraus, dann frage doch nach der Leitung Gottes dabei. Frage dabei um Gottes Wille und er wird dich nicht enttäuschen. Jakobus sagt, das Leben ist einfach zu kurz. Auch wenn wir noch so alt werden und meinen, wir werden noch so viel erreichen und tun. Was ist denn schon ein Leben? Ein Rauch, ein Dampf, nur kurz heißt es, ja, Nebel. Lass dich nicht zu der Annahme verleiten, du hättest noch eine Menge Zeit. Oft höre ich den Satz, wenn ich in Rente gehe, dann mache ich das. Und oft, wenn ich am Grab stehe, da höre ich den Satz von den Angehörigen, er wollte noch so viel machen. Er wollte dies und jenes noch erreichen, aber er hat es nicht erreicht. Lebe heute. Ob es für dich einen Morgen gibt, weißt du nicht. Aber das Heute, das ist uns gegeben. Und das Heute dürfen wir nutzen, um das Beste daraus zu machen. Und wenn wir das tun mit Gottes Hilfe, da wird unser Leben Erfüllung bekommen. Ich hatte diese Woche einiges anderes vor. Glaubt's mir. Ich hatte mir Pläne gemacht für diese Woche. Ich wollte unbedingt den Abend, den Bibelabend leiten. Ich wollte unbedingt Donnerstag und Freitag an dieser Predigt arbeiten. Und ich wollte unbedingt bei den Bibeltagen dabei sein. Und plötzlich, Mittwochnachmittag, passierte etwas. Von jetzt auf gleich war der Kanal zu, der Abflusskanal, und ging nichts. 10 Leute im Haus, die nicht mehr aufs Klo gehen dürfen oder können, weil es woanders rauskommt. Ich lasse es mal dabei. Ich hatte mir so viele Pläne gemacht, nur für die nächsten 3-4 Tage, was ich noch alles machen wollte. Und von jetzt auf gleich waren die verändert, waren die zerstört oder zumindest durcheinander gebracht. Ich habe nicht damit geplant oder mir Gedanken gemacht, dass ich am Donnerstag mir Sorgen machen muss um den Kanal. Überhaupt nicht. Und ich habe nicht gedacht, dass am Freitag ein Bagger da sein würde, der den Hof aufwühlt oder aufgräbt und dann nach 5 Meter tief geht. Und ich fragte mich, Herr, warum jetzt? Ich wollte doch andere Dinge meinen Alltag mit beschäftigen und jetzt bin ich gedrungen, anderes zu machen, weil Menschen davon abhängig sind, beziehungsweise ich auch. Ich kann leicht auf Essen verzichten, aber die Notbedürfnisse zu unterdrücken, das geht nicht so leicht. Und wenn du dann die Nachbarn klingeln musst, darf ich... Wird schon wieder, ha? Da plötzlich denkt man drüber nach, wie abhängig man doch von manchen Dingen ist und angewiesen auf gewisse Dinge ist. Und schon gar nicht an die Rechnung zu denken. Was machst du dir Pläne? Sagt Jakobus. Übermorgen, über nächstes Jahr oder was du noch alles erreichen willst. Das Leben kann vorbei sein. So. Es ist ein Hauch und schon ist es dahin. Wir denken normalerweise, dass Sünde darin besteht, etwas Unrechtes zu tun. Und Jakobus sagt, dass Sünde auch daran bestehen kann, das Richtige nicht zu tun. Ich habe bewusst den Vers 17 vorhin nicht gelesen. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Und als ich letzten Samstag diesen Satz gelesen habe, in der Früh habe ich erstmal tief Luft atmen müssen. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. In der anderen Übersetzung hieß es, wenn du weißt, jemand deine Hilfe bedürftigt und du ihn nicht hilfst, machst du dich schuldig. Und ich dachte, wie? Das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht die ganze Welt helfen. Weil ich weiß, alle anderen brauchen Hilfe doch, oder? Oder könnten Hilfe gebrauchen. Was meint Jakobus hier? Es ist Sünde zu lügen, ja, aber es ist auch Sünde, die Wahrheit zu kennen und sie zu verschweigen. Es ist Sünde, schlecht über andere zu reden, ja, aber es ist auch Sünde, jemanden zu meiden, obwohl wir wissen, dass er unsere Freundschaft und Hilfe braucht. Jakobus fordert uns auf. So sollten wir bereit sein zu helfen, wenn der Heilige Geist uns darum bittet. Tun wir es nicht, machen wir uns schuldig am Wort Gottes. Wenn Gott dir gezeigt hat, dass du etwas Freundliches tun darfst oder sollst, dann tu es. Wer nur weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, der macht sich schuldig oder sündigt. Um zur Reife, geistliche Reife zu gelangen, muss der Gläubige das Gute, das er schon kennt, auch tun. Sonst ist es nur leeres Gerede. Es ist eine Herausforderung an uns alle. Und ich hoffe und wünsche mir, dass der eine oder andere Gedanke heute hängen bleibt bei uns und uns anspornt, in der kommenden Woche darüber nachzudenken. Ob es die Pläne sind, die wir so schmieden und sagen, das und jenes und alles möchte ich noch erreichen oder machen, oder ob es dieser Vers ist, wo es heißt, denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Vielleicht bringt es dich oder uns dazu, dass wir das eine oder andere, was nicht so wichtig ist, sein lassen und uns mehr darum bemühen, vielleicht dem anderen etwas Gutes zu tun. Denk daran. Der Gläubige muss seine Zunge und Gedanken im Zaum halten und besonnen und weise auftreten. Wenn du einen Dienst tust oder eine Beziehung wiederherstellen sollst, dann tu es auch. Du wirst eine neue und belebende Vitalität in deinem christlichen Glauben erfahren, wenn du das Wort Gottes umsetzt und nicht ignorierst. Lass uns beten. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, Herr, dass du uns immer wieder eine zweite und eine dritte Chance gibst. Denn ich muss gestehen, ich versage immer wieder. Aber es ist so gut zu wissen, dass du einem auffängst und dass du einem vergibst und dass du mir immer wieder eine neue Chance gibst. Und so bitte ich, Herr, da wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind, da wo ich meinen eigenen Willen oder ja, Plan gemacht habe, der nicht deinem Plan entsprochen hat, vergib mir, Herr. Vergib uns, Herr, und sei du uns gnädig. Hilf du uns und gib du uns die Kraft, dass wir das, was wir wissen, dass wir das, was in deinem Wort drinne steht, auch im Alltag umsetzen können. Dass wir das nicht auf morgen verschieben oder auf nächstes Jahr oder wenn wir erst in Rente sind, sondern Herr, dass wir diesen Tag heute genießen. Und diesen Tag heute weise nutzen, im Wissen, vielleicht gibt es für uns keinen Morgen. Vielleicht kann es morgen schon vorbei sein. Herr, sei du uns nah, schenk du uns die Kraft.